Sneakpot ist zurück. Und kurz bevor wir uns mit der Droge der Wahl beschäftigen, geht es auch noch ganz kurz um Film. Heute besprechen wir für euch den Film Gone Girl. Herzlich willkommen zur Folge 379. Mit mir hier Robert Krüger.
Hallöchen. Und Stefan Giesbert versucht hier ganz unverhohlen unsere Themenlosigkeit schon mal in die Anmoderation reinzukneten.
Hallo. Dafür sind wir dann aber auch einen Tag zu spät.
Ja, das ist dann aber auch schon, weißt du, wenn du sagst, da geht's noch ganz kurz um Film, bevor wir endlich wieder über Alkohol reden. Das finden die Hörer nicht gut, sage ich jetzt mal so als Gewerkschafter für die Hörer hier in der Sendung.
Das ist die Wahrheit. Wir haben bisher noch keine Beschwerden gekriegt, dass wir mehr über Film reden sollen, oder?
Nicht in den Kommentaren, aber ich könnte mir vorstellen, jetzt geht's los, jetzt wo du es hier quasi indirekt aufgefordert hast dazu.
Ja.
Ich habe mit einem Hörer gesprochen, gerade gestern, der mich gefragt hat, ob ich eure letzte Sendung gehört habe. Da habe ich gesagt, nein, bin ich selber noch nicht zugekommen. In meiner Podcast-Liste sind irgendwie 200 irgendwas Folgen ungehört drin und die letzte Sneakpot war noch nicht an der Reihe. Ich weiß also noch gar nicht, worüber ihr geredet habt. Und dann war die Sache, hast du das gehört? Die haben Berlin Calling besprochen, der ist ja ewig alt.
So, das stimmt, das war der aktuelle Film, den wir gesehen haben.
Ja, da blickte dann schon so ein bisschen Kritik durch.
Ja, wir müssen nicht wieder in die Sneak. Ich sag dir noch einen Monat und 3 Tage oder 5 oder 8. Dann ist das letzte Turnier und dann kann ich wieder regelmäßig in die Sneak kommen. Yes, okay. Ich freue mich.
Ich werde morgen wieder gehen. Aber letzte Woche ist mein Zug zu spät gekommen. Weil ich fahre
ja
immer
ärgerlich.
Ich fahre direkt ja immer von der Arbeit in die Sneak und das hat immer so 10, 15 Minuten.
Luft.
Wenn es gut geht und meistens so, dass ich quasi mit dem Schließen der Tür da reinlaufe und gerade noch so diese Verlosung mitkrieg. Und beim letzten Mittwoch hatte mein Zug einfach mal so vom Start weg 25 Minuten Verspätung und da war klar, das kann ich komplett abhaken, das wird nichts werden. Und so war es dann auch. Aber, du hast ja schon angemoderiert, ich habe einen Film gesehen, du musst mich jetzt was fragen.
Du hast dich trotzdem tapfer reingekämpft in Gone Girl. Worum ging's?
Tja, genau das ist das Problem. Das darf ich eigentlich kaum verraten.
Im Trailer darf ich zumindest den Trailer mal.
Ja, bitte.
Assoziieren. Es ist irgendwie ein Pärchen und die Frau von dem Mann, also von dem Pärchen, verschwindet und er macht sich auf die Suche, wird aber dann gefühlt irgendwann verdächtig. Das ist das, an was ich mich im Trailer erinnern kann.
Richtig.
In der Nähe von dem Film oder
ja, ist das ganz anders? Ja, bist du durchaus. Also der Film hat.
Es hätte ja auch sein können, dass ich mich an einen anderen Film erinnere.
Nee, völlig richtig. Also wir haben in der Hauptrolle zwei Schauspieler, nämlich Ben Affleck als ihn.
Ach.
Und Rosamund Pike als die Frau. Jetzt könnte man sagen, gut, die ist ja verschwunden, wieso spielt die überhaupt mit? Es ist so, dass wir in so Rückblenden erzählt kriegen, wie was quasi passiert ist, bevor sie verschwunden ist einfach. Und da sehen wir sie dann auch. Das heißt also, obwohl sie verschwunden ist, hat sie einen relativ großen Anteil am Film. Und in der Jetzt-Zeitebene ist es so, dass Ben Affleck nach Hause kommt, beziehungsweise wird angerufen von seinem Nachbarn. Die Katze läuft draußen auf der Straße rum. Die ist doch keine draußen Katze. Was ist da los? Er setzt sich in sein Auto, fährt zurück zum Haus, findet die Katze vorne im Vorgarten rumlaufen und die Tür steht offen. Er geht rein und findet ein paar, ja, sagen wir mal, mies inszenierte Einbruchsspuren, die irgendwie keinen so einen richtigen Sinn ergeben und ruft sofort die Polizei und sagt, hier, okay. Ich weiß nicht, der Tisch ist kaputt und meine Frau ist weg. So. Und die Polizei fängt an mit Spurensicherung und fängt sofort an, irgendwie Suchtrupps zu organisieren und versucht wirklich sich hilfreich zu zeigen. Und die halten dann eine Pressekonferenz ab, wo er mit den Eltern seiner Frau steht und quasi an die Presse, an die Menschen appelliert, wenn sie irgendwie gesehen haben, bitte hier und so weiter.
Mhm.
Und dann kommt es relativ schnell so, dass eben Zweifel aufkommen, dass also die Frage in den Raum kommt, könnte er was damit zu tun haben?
Oh.
Und über die Rückblenden kriegen wir eine Geschichte erzählt, die Zweifel durchaus auch in uns aufkommen lassen. Und weiter.
Ach so, von wegen nicht mehr glückliche Partnerschaft und so.
Solche Geschichten, das glaube ich auch im Trailer schon angedeutet. Aber danach wird es alles noch verrückter und da muss ich jetzt ganz dringend aufhören, weiterzureden. Der Film hat mehrere Ebenen. Also zum einen die Frage Partnerschaft, Probleme in der Partnerschaft, wie geht man damit um? Eifersucht und dann die andere Ebene ist, in diesem Atmosphäre von meine Frau ist weg und ich habe mich an die Presse gewandt, wie wirkt sich das aus, also was macht mein öffentliches Bild sozusagen? Also die Frage, wie gehe ich mit den Medien um beispielsweise? Also wenn ich mir einen Anwalt nehme und die Medienlandschaft verdächtigt mich, dass ich unter Umständen meine Frau umgebracht habe. Gleichzeitig glaube ich aber von mir oder weiß von mir, ich war das nicht. Und stehe jetzt aber als Frauenmörder da. Dann ist eben ganz viel so, ist mein Hauptproblem noch, dass meine Frau weg ist oder ist mein Hauptproblem, dass ich in der Presse als Frauenmörder dastehe und versuche ich den Spin zu beeinflussen. Also diese zweite Ebene, diese wie gehe ich mit den Medien um, ist auch ein ganz großer Teil des Films. Er nimmt sich dann irgendwann relativ schnell einen Anwalt, als die Presse über ihn hereinfällt. Auch ganz toll gespielt von, jetzt muss ich gucken, Tyler Perry. Und wie der dann hinkommt und sozusagen von ihm die ganzen Informationen will, die möglicherweise noch nicht an der Presse sind und wie dann damit gearbeitet wird, das ist fast so ein bisschen wie Spin-Doctoring und so. Wo sie dann sagen, okay, das hier...
Was ist denn Spin-Doctoring?
Wenn du versuchst, einer Geschichte einen bestimmten Spin zu geben, dass sie so in der Presse wahrgenommen wird, wie du gerne hättest, dass sie wahrgenommen wird. Man kann ja oft auf bestimmte Tatsachen von zwei Richtungen ausgucken. Und es ist halt unter Umständen die Frage, wer eine Information in die Öffentlichkeit trägt, wie die bei der Öffentlichkeit ankommt. Wenn die eine Seite das in die Öffentlichkeit trägt, dann sieht es so aus, als ob die andere versucht hat, es zu verheimlichen. Und wenn die, die es verheimlichen hätte können, es selber in die Öffentlichkeit trägt, kriegt das Ganze einen ganz anderen Spin. Mhm. Also so von wegen, ist rausgekommen oder habe ich öffentlich gemacht, ja.
Ja.
Solche Themen werden verhandelt und ich kann jetzt natürlich auf gar keinen Fall darauf eingehen, was und wieso und warum. Und die Geschichte wird richtig spannend. Was mich ein bisschen geärgert hat, und da muss ich jetzt auch ein bisschen vage bleiben, wenn man am Schluss des Films, so wenn der Abspann rollt, über die Geschehnisse nachdenkt, dann hat das Ding Logiklöcher noch und nöcher. Also das ist teilweise grotesk, was da alles nicht zusammengeht. Und ein paar Mal sind diese Löcher auch schon während des Films präsent und man hofft dann irgendwie, dass das später irgendwie schon sich ausgehen wird. Und das macht es aber nicht. Also wenn man dann irgendwann am Ende des Films dasteht und denkt, ich hatte doch irgendwann zwischendurch die Frage, ob das und das so und so ist, stellt sich raus, nee, ist immer noch genauso schwachsinnig, wie es vorhin war. Ich hatte dann irgendwie gehofft, es löst sich noch auf, aber tut's nicht. Und es gibt nicht nur einen so einen Moment. Aber die Geschichte ist toll gespielt. Also sowohl von Ben Affleck als auch von Rosamund Pike. Wenn man zu sehr logisch hinterfragend diese Geschichte durchleuchtet, wird man, glaube ich, den Film nicht genießen können. Man muss dann irgendwann mal so einen Schritt zurücktreten und sagen, naja, okay, ich lass mich mal drauf ein, ich lass mir die Geschichte mal erzählen und dann ist sie auch spannend, vor allen Dingen, weil Rosamunde Pike das wirklich teilweise mit einer besessenen, jetzt muss ich schon wieder, wenn ich darüber spreche, wie sie das spielt, könnte ich unter Umständen was verraten. Also es ist...
Okay, dann nicht. Also sie spielt
es ganz hervorragend. Sie spielt es ganz hervorragend. Das ist wirklich toll anzuschauen. Und auch Ben Affleck, der so ja so hin und her gerissen ist, weil er eben so ein Charming Boy eigentlich ist, der ganz gut so freundlich und nett zu allen Leuten sein kann, fällt halt vor der Presse dann auch damit zum Beispiel auf die Fresse, wenn er dann irgendwie so hat seine Frau verloren, warum grinst er so dämlich, ja? Weil er halt so erzogen ist, dass er immer irgendwie nett lächelt, wenn eine Kamera in seine Richtung gerichtet ist. Und auch das ist gut gespielt. Gibt da noch ein paar Nebenrollen. Neil Patrick Harris spielt mit. Über den darf ich jetzt gar nichts sagen. Aber ja.
Bin gespannt. Vielleicht soll ich den Film doch echt nochmal gucken.
Also ich würde es empfehlen. Ich habe ein paar vernichtende Kritiken gelesen. Okay. Und das geht immer in diese Richtung, dass die Leute zu sehr versuchen, die Geschichte auf so einer logischen Ebene zu durchfragen. Und ich habe mich dabei auch ertappt, wie ich schon versucht habe zu sagen, dass ich eben mal dachte, warum das jetzt? Und wenn man sich da zu sehr reinziehen lässt, kann ich mir schon vorstellen, dass man am Ende zu so einer vernichtenden Kritik kommt, dass man sagt, das addiert sich alles nicht zusammen. Warum ist das und das passiert? Warum ist dem und dem nicht nachgegangen worden? Warum ist die Blutspur da und dann doch nicht und so? Aber wenn man davon so ein bisschen Abstand nimmt, sondern einfach mal so versucht, drin zu bleiben in der Geschichte, dann ist es verdammt spannend und dann will man wirklich wissen, was passiert da jetzt noch am Ende alles und wie krass ist es wirklich. Ja. Also ich wünschte, ich könnte mehr sagen, weil es ist wirklich toll hinten raus.
Ich glaube, ich möchte den gucken und dann möchte ich nochmal off-air mit dir darüber sprechen.
So Spoiler-Talk-mäßig können wir dann einfach nochmal hinten dran schneiden oder so. Also nicht jetzt an die Sendung, ja, sondern dann, wenn du es gesehen hast. Ja, es gibt so in der Mitte des Films irgendwann so einen Moment, wo der Film quasi aufmacht. Also am Anfang ist alles so bis zu diesem Punkt, wo ich jetzt quasi nicht diese Lösung nicht machen darf. Und es ist dann nicht so, dass das bis zum Ende geheim bleibt und du es nur ahnst, sondern es gibt so einen Punkt in der Mitte vom Film, wo er ganz klar sagt, so und jetzt lege ich mal die Karten auf den Tisch. Und dann erzählt der Film dir alles und dann entwickelt sich die Geschichte ab diesem Punkt weiter. Also es ist nicht so, dass es sich immer mehr öffnet und du am Schluss alles verstehst, sondern wirklich, es gibt so einen Punkt in der Mitte des Films, wo der wie umschaltet und sagt so, und jetzt erfährst du, wie es wirklich ist, und so ist es dann auch wirklich. Und dann geht die Geschichte ab da nochmal ein gutes Stück weiter, weil sie dann echt Stoff hat, weiterzugehen. Und das ist cool gemacht, das fand ich toll vom Skript. Cool. Ja, also ein Haufen Logiklöcher, über die ich bereit war, hinwegzusehen, und ich gebe ihm mal 7,5, 8 Punkte und der Abzug im Wesentlichen dafür, dass ich ihn zu lang finde. Er ist 2,5 Stunden lang.
Ach du Kacke.
Und das hätte nicht sein müssen in dem epischen Ausmaß. Ich finde, 2 Stunden hätten gereicht. Vielleicht 2,10 oder so, aber bitte 2,5 Stunden. Ich habe um 23.40 Uhr angefangen zu gucken. Das war vielleicht keine so schlaue Idee, muss ich zugeben, aber ich habe vorher noch mit dem iTunes und dem Apple TV gekämpft, bis das da endlich rüber gebeamt war, weil hier irgendwas mit meinem WLAN nicht wollte. Und wie ich jetzt gelernt habe, wenn man auf dem Apple TV einen Film ausleiht bei iTunes, dann kann man ihn danach nicht aufs iPad transferieren. Also musste ich ihn am iTunes am Rechner ausleihen, damit ich ihn über AirPlay auf dem Fernseher gucken kann. Für den Fall, dass ich in der Nacht einschlafe, und dann hast du ja, wenn du angefangen hast zu gucken, hast du ja eine 36 Stunden Zeit. Und ich wusste, dass meine...
36, waren das nicht 48?
Selbst 48 hätten nicht gereicht für das, was ich vorhatte. Denn ich wusste genau, ich komme am nächsten Abend nicht dazu, ihn zu gucken, sondern ich...
Das heißt,
dann war klar, ich muss ihn im Zug gucken. Und da hätte ich ihn aufs iPad transferieren wollen. Also war klar. Ich musste das so rummachen und das gab irgendwelche technischen Probleme und zack, war es fast 12. Und dann klickst du den Film rein und wie er so losläuft, gucke ich so, ich drücke Pause und dann kommt diese Leiste hochgefahren. 2 Stunden 29:48 oder irgend sowas. Und dann gucke ich da so hin und denke, was bitte? Dann habe ich aber angefangen und das spricht vielleicht auch für den Film, ich habe es zu Ende geguckt. Direkt in der Nacht und ich bin nicht eingeschlafen, obwohl es spät war und ich auch müde war, aber so gut ist er dann schon, dass er mich da behalten hat. Ja, Gone Girl. Übrigens ein David Fincher-Film, für den Fall, dass wir das noch nicht gesagt haben.
Oh, nein.
Ja. Und ich meine, der Mann hat ja einen ziemlich guten Track-Record, so. Auch wenn jetzt das Letzte, was er davor gemacht hatte, The Girl with the Dragon Tattoo.
Ich weiß noch,
wo ich fand den Folge gut, aber...
Als du darüber geredet hast.
Bitte?
Ich weiß noch, wo ich die Folge gehört habe, als du darüber geredet hast, im Podcast.
Wo hast du die gehört?
Da bin ich gerade in Mainz-Hechtsheim umhergefahren mit dem Auto.
Aha. Okay, das ist ja jetzt nicht weiter spektakulär, aber schön, dass du das noch weißt.
Nee, aber
ich meine mit Sieben und The Game und Zodiac und Social Network und so. Also ich meine, der Typ greift ja öfter mal in die Schüssel mit den goldenen Talern und insofern.
Ja.
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 Gut.
Gut. 7,5 Punkte.
Ja. 7,75 mit meinem, was hatte ich gesagt? 7,5 bis 8. Fangen wir jetzt schon so an? Nein, schreib da 7 irgendwas hin. Das war unser Film, unser nicht Sneak-Film, aber zumindest, ich glaube, in den Verleihportalen noch relativ frisch. Muss man noch Geld für hinlegen.
Ganz knusprig noch, sozusagen. Ja,
der dampft noch aus den Scharnieren.
Er ist jedenfalls noch nicht vertrocknet, wie letzte Woche.
Ja, wie gesagt, ich habe es noch nicht gehört, aber das war das Feedback, was ich offline bekommen habe.
Naja, bis du das dahin zukommst, ist der Film wirklich durch.
So, hast du das Geräusch gehört?
Ja. Aha. Ja, unsere Hörer wissen, was kommt.
Es kommt Appleton Estate Aged 8 Years Jamaika rum ins Glas.
Nicht schlecht. Das klingt ganz gut.
Das ist vielleicht nicht unbedingt die Pur-Trinkklasse, aber ich mag das Zeug ganz gerne. Was hast du?
Ich werde mir hier aus Plantation Barbados 5 Years einen Quick and Dirty Old Fashioned rühren, denke ich.
Deshalb habe ich dich vorhin noch beim Zuckersirup shaken hören, gesehen.
Genau, so fing unsere Verbindung nämlich an.
Ja, ich rufe den Stefan an, das FaceTime geht an und ich sehe ihn, wie er irgendwelche Dinge in Flaschen füllt in seiner Küche und dann anfängt zu schütteln. Du sollst das nicht pur trinken, du sollst Old Fashioned machen.
Dann kann man auch gut pur trinken. Dann kann man so gut pur trinken. Oh, ich mache Old Fashioned.
Cheers.
Ja, cheers. Cheers. Das sieht aber sehr schön aus, das Glas. Das Glas sieht sehr hübsch aus. Mhm.
Kann ich gerade nicht sprechen. Das von... Ach, der hat einen Punch, das Ding, ey. Das von meiner Oma, das Glas. Ein schönes Kristallglas. So, du warst...
Ich habe heute zum ersten Mal mein Kickstarter-Projekt Syrup selber machen eingesetzt.
Wie hieß das Ding?
Ich bin immer noch ein bisschen Kickstarter-süchtig. Simple Syrup, das ist von den Neat-Leuten, die auch das Glyph gemacht haben und dann später das Neat Ice Kit. Und jetzt haben sie das Simple Syrup gemacht. Ich habe es auch einfach nur gebackt, weil ich die so cool finde. Ist nicht so, dass ich unbedingt eine Möglichkeit bräuchte, um Zuckersirup selber zu machen.
Nee, Simple Syrup Kit von Studio Neat.
Genau.
Kann man kaufen, kostet $25.
Ja, bei Kickstarter hat es, glaube ich, weniger gekostet, irgendwie 20 oder so. Plus Versand und Gedöns. Jetzt habe ich Zuckersirup mit. Bitter, das ist noch nicht so ganz fertig. So, ja, also. Ja, ich habe zumindest, da ich nicht im Kino war in der letzten Woche, habe ich mir immerhin 2 kulturell ansprechende Events gegeben. Und zwar war ich zum einen am Dienstag bei Götz Altmann auf dem Konzert. Der ist gerade mit seiner Band und Broadway-Liedern auf Tour, wo er die besten Broadway-Stücke der 20er bis 50er spielt, auf Deutsch.
Cool.
Sau cool. Ich war ja vor Jahren, habe ich glaube ich hier auch schon mal im Podcast darüber berichtet, da war er mit der Chanson-Tour unterwegs und jetzt war er halt mit der Broadway-Tour und ja, er erzählt einfach super Geschichten drumherum. Er war richtig gut gelaunt, die Band war richtig gut drauf. Es waren die gleichen Jungs wie beim letzten Mal, die einfach auch unglaublich viel Spaß haben, zusammen zu musizieren. Das sieht man denen halt so dermaßen an. Und das kommt so unglaublich gut rüber. Und ja, es sind halt so zum einen geniale Musiker, lustige Menschen. Also der macht natürlich auch immer wieder ein bisschen Stand-up, also so. Ja, was man halt auch aus seiner Fernsehsendung oder sonst irgendwo kennt. Und ja, die Musiker haben entsprechend ihre Solis bekommen. Und ja, einfach schönes Konzert. Wer ein bisschen was mit Götz Altmann anfangen kann, kann man locker hingehen. Auch wenn man jetzt nicht großer Fan deutschsprachiger Broadway-Stücke ist oder wie du nicht der größte Fan Musicals. Ich glaube, ich kann kein einziges Lied oder vielleicht eins oder so.
Nee, Musical würde ich jetzt wirklich auch nicht zu meinen Dingen. Also so, was Götz sonst macht, so Jazz und so ein Kram, ja, und finde ich super.
Ja, aber das ist halt, also es fühlt sich nicht an wie Musical.
Ja klar, weil halt wahrscheinlich nicht getanzt Götz Altmann. Wird, oder?
Genau, es ist halt Götz Altmann. Das ist halt was ganz anderes als Broadway-Musicals.
Cool.
Von daher.
Aber die Karten waren sicher nicht günstig, ja?
Nicht so ganz.
Okay. Also wo war das?
50 Euro. Alte Oper. 2000 Leute fast ausverkauft.
Sehr schön.
Brett. Das war richtig krass. Der war auch, hat sonst auch nicht in so großen Räumen gespielt, also jetzt die Tour, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay. Es war richtig voll und Publikum halt gemischt. Also von, weiß ich nicht, Leute, die halb so alt waren wie ich, bis Leute, die doppelt so alt waren wie ich und älter.
Und warst du wieder mit deiner Tante da?
Nee, diesmal war ich mit meinen Eltern da.
Ah, also gleiche Alters.
Eigentlich wollte ich.
Klasse.
Ja, genau, ja.
Okay.
Eigentlich wollte ich auch die Jenny mitnehmen, aber die musste leider geschäftlich nach Berlin. Das ist an dem Abend erst zurückgekehrt.
Gibt Schlimmeres, was man geschäftlich müsste.
Ja, aber Götz Alsmann.
Ja, das schon. Aber Berlin ist halt auch.
Ja, aber irgendwie, ich glaube, sie war irgendwie ein bisschen unterwegs beim KDW und so. Hat sich's ganz gut gehen lassen.
KDW bringt mich nachher noch zu einem Thema, aber machen wir erstmal der Reihe nach weiter.
Ach, du kannst auch jetzt kurz KDW einwerfen.
Nö. Nur so. Nö, mach nur. Götz Alsmann, also du warst dann aber danach noch mehr unterwegs.
Also genau.
Ich will jetzt einfach noch mehr neidisch sein.
Ja, da bist du, glaube ich, auch noch fast noch mehr neidisch. Ich war dann am Donnerstag, Mittwoch natürlich wie üblich Training, weil wir am Sonntag ja Turnier hatten, beim Rheingau Gourmet Festival und zwar bei der Willkommensparty im Kloster Eberbach.
Und ja, wir sprechen jedes Jahr darüber. Jedes Jahr sage ich, dass ich nächstes Jahr mit will.
Und dann klappt das nicht. Diesmal habe ich sogar vorher dran gedacht, dir Bescheid zu sagen. Die letzten Jahre ist mir das immer sehr deutlich zu spät eingefallen. Diesmal war es noch rechtzeitig.
Diesmal war es zu früh. Ich habe es dann wieder vergessen oder so.
Oh.
Du musst mehr nerven.
Nächstes Jahr erzähle ich es dir in der Sendung,
ja.
damit alle Hörer das hören können.
Ja, bitte, mach das. Das ist eine gute Idee. Und dann können die Hörer mir dauernd Mails schreiben, meld dich an. Was macht er?
Ich muss erstmal meinen Drink fertig machen. Ich muss ja eben über Götzi erzählen.
Ach so, na gut. Also dann in der Rheingau Gourmet Festival. Das war diese Nummer, wo es ganz viele Köche gibt, die sich irgendwie ganz viele Kochstationen aufbauen und dann dort Essen kochen. Und man läuft da rum und schnabuliert die edelsten Dinge. Was hast du diesmal alles gegessen?
Diesmal, diese Willkommensparty ist immer etwas anders als das, wo wir sonst sind wir meistens bei der Abschlussparty im Kronschlösschen. Die Willkommensparty ist ein riesiger Saal, wo ganz viele Tische stehen natürlich, wo man auch sitzt und rumgehen kann und außenrum haben die Köche ihre Stationen und man läuft halt nicht so von Raum zu Raum und durch die Küche und überall, sondern man läuft wirklich nur, bleibt in diesem großen Raum und läuft dann hin und her und holt sich da von den Köchen was. Und viele Köche haben auch dann, wenn so diese erste heiße Phase vorbei ist, haben sie so ein bisschen Zeit, dass man auch mal mit denen ein bisschen reden kann. Also das war echt gut. Diesmal waren insgesamt 6 Sterne da, ein 2-Sterne-Koch und 4 Ein-Sterne-Küche oder, 5 Ein-Sterne-Küche zähle ich gerade. Oder steht da eine doppelt? Nee. Ja, jedenfalls, ich will jetzt nicht alles aufzählen. Es gab unter anderem Straußenfilet von einem Koch aus Südafrika, ein 2-Sterne-Koch aus Kalifornien, aus Los Gators, hat Jakobsmuschel gemacht, total abgefahren, mit so einem Karotten, ja nicht Brei, aber halt so ein Karotten dazu.
Wenn man Püree sagt, klingt es nicht ganz so furchtbar wie Brei. Ist dasselbe, ja, aber so.
Ja, genau. Und da hat er irgend so ein Schafsgerbe oder so ähnlich. So ein
Schafsgerbe, glaube ich, ein Kräuter.
Ja, genau. So. So ein Unkraut, was im Garten.
Ja, wirklich. Das gibt es überall an jeder Hausecke.
Ja, genau. Da habe ich gemeint, das kennt man doch. Und dann hat er irgendwie seinen Hiwi da geholt. Er weiß, wie es auf Deutsch heißt. Und dann hat er das übersetzt.
Ohne S, es heißt Schafgarbe.
Schafgarbe, okay.
Klassische Heilpflanze für die Verdauungsorgane und Frauenleiden.
Ja, also mir ging es danach auch richtig gut. Eine Köchin aus Bangkok war da, die ein ziemlich scharfes Hühnchen gemacht hat in grünem Curry, aber auch auch extrem lecker. André Großfeld, der jetzt in der Villa Merton kocht, hat Linsenravioli gemacht, dann ganz super geil aus dem Kempinski in Falkenstein, Königstein-Falkenstein, der hat geschmortes vom Wagyu-Rind gemacht, mit würzigem Gulasch-Sud und Pimento-Creme. Alter Schwede, das war lecker.
Ich krieg so Hunger, gut, das ist gemein.
So fein, so auf den Punkt, so leckeres Fleisch.
Unser Hörer hört das jetzt, während er gerade irgendwie so Dosen-Ravioli oder sowas isst und denkt sich so, oh, ihr Arschlöcher.
oder gerade am Joggen ist so.
Ja, oder genau, oder gerade total
und zu Hause gibt es noch einen Salat.
Oder gerade einkaufen ist und dann nach Hause kommt und sagt, Schatz, ich habe hier Wagyu-Rind und
sowieso. Ich habe ganz Wagyu mitgebracht.
Und den Kassenzettel versehentlich auf den Küchentisch legt, worauf es dann heißt, oh mein Gott, bist du verrückt?
Genau.
Warum hast du 90 Euro für 150
Ich habe jetzt auch schon überlegt, ob ich für meinen Grill mal mir so ein Wagyu bestellen soll. Nachdem ich mich da jetzt schon ein bisschen reingegrillt habe.
Ja, wollte gerade sagen, das macht man nicht, wenn man noch Angst hat, dass man was versaut, oder? Da muss man dann schon sagen, diese Art von Zubereitung kann ich. Da geht nichts schief.
Ja, genau. So ein bisschen habe ich mich jetzt da schon ein bisschen reingetraut, schon das eine oder andere Rind gegrillt. Dann würde sich's ja anbieten.
Sehr schön.
Genau, mein Sieger an dem Abend war von Joachim Bugle aus Balduinstein, ich habe keine Ahnung, wo das ist, eine Seezunge, die war so unglaublich, eine getrocknete Tomate dabei, Beurre Rouge, also rote Buttercreme, irgendwas, ich habe keine Ahnung, was war, es war so lecker, es war wirklich richtig, richtig gut. Ja.
Okay.
Der Lohninger aus Frankfurt hat so eine kleine Mini-Eistüte gehabt, wo ein bisschen Thun-Tatar drin war und so auf Japanisch gemacht, so quasi so ein Fingerfood. Das war auch total abgefahren. Da war ich auch, wir waren zu fünf da und dann gehst du hin, ich hätte gerne 5 Portionen. Na, ich habe jetzt noch 6 hier auf dem Stern, nehmen sie halt alles mit und dann
geil.
Viel Spaß. Der ist auch so cool, der Typ. Der hat in Frankfurt ja, wirbt er damit, dass er das beste Wiener Schnitzel der Stadt machen würde.
So.
Ja, genau. So,
ich
also
sehe
es war
so ein Bild von so einem Wagyu-Bullen. Das ist schon mal so, das ist schon ein Viech, meine Herren.
Da kann man eine Zeit lang dran essen.
Ja, nicht nur das, dem möchtest du auch nicht in der dunklen Gasse bei Mondschein begegnen.
wahrscheinlich nicht. Nee. Ja. Und natürlich nur tollen Nachtisch hinten drauf. Und was ja das Coole, wir haben noch gar nicht über die Weine gesprochen. Aber da muss ich auch das Gleiche erzählen wie vor 2 Jahren, glaube ich. Alles Mögliche durchprobiert. Ich bin ja ein großer Rotweinfreund und gerne auch schwere, kräftige Rotweine. Ich habe auch einen sehr leckeren Rotwein gefunden von, jetzt weiß ich nicht, wie der hieß. Krügerwein. Ich glaube, er hieß Krüger, so wie du.
Der kann ja nur super sein. Also ich meine, da möchtest du jetzt bitte nichts
oder
kritisieren.
Oder hieß Robert irgendwas. Also entweder Krüger oder Robert. Aber ich habe die assoziiert.
Aha.
Ziemlich guten, kräftigen Rotwein, schön im Barrique ausgebaut. Aber dann bin ich leider auch kurz beim Herrn Weil vorbeigegangen, der nur, sonst haben die immer so 2-3 Flaschen. Der hatte halt nur den 2013er Turmberg dabei. Das ist ein weißer Riesling. Und ja, der ist so gut. Wir haben dann den ganzen Abend alle eigentlich nur diesen einen getrunken. Ja, man probiert dann irgendwie, hol nur ein Glas, wir trinken eh gleich wieder den anderen.
Sehr schön.
Ja.
Ja. Ich bin.
Also, Rheingau Gourmet Festival. Wenn die Sendung erscheint, läuft es nur noch ganz wenige Tage, aber die meisten Veranstaltungen sind eh ausverkauft. Ihr solltet euch trotzdem, also wenn euch sowas Spaß macht, ich kann es wirklich empfehlen, es ist nicht günstig. Aber es ist ein fantastischer Abend. Man hat halt die Möglichkeit, mal ganz, ganz tolle Sachen zu essen und das eine oder andere an sehr leckeren Weinen zu probieren. Ja, sowohl die Willkommensparty als auch die Abschlussparty sind beide sehr schön. Wobei ich von der Stimmung die Abschlussparty noch besser finde. Also das ist einfach die Atmosphäre irgendwie schöner.
Sehr gut. Wie gesagt, ich bin angemessen neidisch und jetzt sehr hungrig. Was
ich jetzt aber kann ja dann mal dir noch das eine oder andere Foto zusenden. Ich habe die Sachen nämlich, oder fast alles, was wir gegessen haben, habe ich fotografiert.
Okay.
Bis auf das Wagyu sehe ich gerade.
Na gut, das gehört ja jetzt auch nicht in die Sendung, das gucke ich mir dann an. Und wenn was Schönes dabei ist, kannst du es ja auf die Seite stellen oder noch verlinken.
Ja.
Was haben wir noch? Lass mich mal. Ich war in London.
Du warst, genau. Letzte Woche warst du ja nicht in der Sendung anwesend, weil du abwesend warst.
Das kann man so sagen, ja. Ich würde da nicht widersprechen.
Prost.
Prost, trink du mal. Also ich war in London. Wir haben eine Freundin besucht, die da jetzt hingezogen ist, weil sie da arbeitet an der Uni in London.
Ich denke, ihr habt Trainingslager gemacht.
Ja, wir haben das so genannt. Also die Freundin, die wir besucht haben, ist Teil eines Curling-Teams, mit dem ich öfter Fun-Turniere spiele. Und wir haben ganz viele Fun-Turniere schon zusammen gespielt in dieser Zusammensetzung, aber in den letzten Jahren immer weniger. Zum einen, weil das eine Turnier ausgefallen ist, auf das wir gefahren sind. Ich glaube, auch von erzählt, wo wir in Oberstdorf waren und dann doch nicht gespielt haben.
Ja.
Und zum anderen, weil sie weit weg wohnt und wir alle irgendwie nicht mehr so viel Zeit haben. Und ja, jetzt ist sie nach London gezogen, haben wir gesagt, okay, wir kommen dich besuchen und machen Trainingslager. Dann haben wir festgestellt, in London gibt es keinen Curling-Club. Dann haben wir gesagt, gut, dann trainieren wir was anderes. Sightseeing und trinken oder so. Kann man ja auch trainieren. Muss man auch mal machen.
Das ist ja ganz gut eigentlich, ja.
Ja, dann sind wir da hingefahren in der üblichen Zusammensetzung, wie diese Mannschaft normalerweise besteht. Nur, dass Curling nur im Geiste dabei war. Ja, und dann haben wir das gemacht, was man so in... Bitte?
Wenn man einen Grund hat, sich zu treffen, ist doch super.
Ja, siehst du? Genau, so sehen wir das auch. Dann haben wir uns eine wunderschöne Ferienwohnung in der Innenstadt von London gemietet, ganz in der Nähe der Waterloo Station, also wirklich mitten in der Innenstadt.
Boah, das ist ja krass. Darf man fragen, was? Das ist doch irrsinnig teuer, oder?
Nee, das ging. Also, was habe ich gezahlt?
Wie habt ihr die gefunden?
Wir haben alle möglichen Webseiten kreuz und quer, dieses komische Vimdoo und Airbnb und Fevo direkt und alle möglichen von diesen Webseiten. Wir haben alles parallel abgegrast und ehrlich gesagt weiß ich nicht mehr genau, über welche wir es gebucht haben, weil ich es nicht selbst gebucht habe. Wir saßen wirklich einen kompletten Abend hier zu dritt bei mir auf dem Sofa mit drei Laptops und haben die ganze Zeit parallel irgendwelche Ferienwohnungen rausgesucht und haben uns immer gegenseitig die Bildschirme hingedreht, wenn irgendjemand was gesehen hatte und haben dann so, sollen wir das anfragen? Ja, okay, anfragen. Und am Ende war es nicht eine von meinen Anfragen, die am Schluss am schnellsten geantwortet hat. Deshalb, ich kann dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, über was wir das genau gebucht haben. Generell Ferienwohnungen, wenn du zu dritt bist, dann geht das. Also die hatte zwei Zimmer.
Ach so, sie hat zu Hause gewohnt?
Sie wohnt in der WG und hat ein ziemlich kleines Zimmer, wo im Grunde ein Bett und ein Schrank drin steht. Also das ging nicht, dass wir bei ihr pennen, weil sie hat noch zwei Mitbewohner oder drei sogar.
Erinnerst du dich noch, wie wir in Hamburg zusammen alle in einem Zimmer gepennt haben, als ihr mich da besucht habt?
Ja. Ja, aber das war ja, du hattest ja fast eine Einzimmerwohnung quasi. Oder du hattest eine, ne?
Ja, stimmt.
Ja, also das war, sie hat wirklich so ein Zimmer, das ist kleiner als mein Schlafzimmer hier.
Ach du Scheiße.
Ist halt WG so, ja, wirklich ein Zimmer, ja. Und halt nicht so groß wie deine WG-Zimmer damals oder dein eines. Ja, also mit anderen Worten, das ging nicht, das war klar, dass wir uns was suchen müssen und Hotels in London sind fies teuer. Klar, Ferienwohnungen sind auch nicht geschenkt, aber das ging schon irgendwie. Und die war toll. Also die war toll ausgestattet. Die war zwar komplett von Ikea. Also man hat wirklich alles Mögliche erkannt und dachte sich, ja, kenne ich. Ich kenne diese Wasserhähne, ich kenne diese Armaturen, ich kenne diese Leuchten, ich kenne diese Kloschüsseln. Irgendwie war alles Ikea. Aber halt wie so ein Katalog. Also der Typ, der die Wohnung vermietet hat, ist irgendwie Italiener. Und der hatte wirklich ein Ikea-Katalog-Ding gebaut. Also es war wirklich toll. Es war einfach alles perfekt so, ja, wie wenn du in so eine Musterwohnung reinkommst, wo alles aus einem Guss ist, so. Geil gemacht, Fußbodenheizung, ja, so, so, so diese, ja, im Bad, die, das Handwaschbecken, so in die Arbeitsplatte nahtlos eingelassen, weil alles eine Glasplatte ist. Also es ist alles ein Stück Glas und in das Glas ist dann einfach so eine Vertiefung, das ist dann dein Waschbecken. Das Glas geht dann einfach noch so 1,5 Meter weiter als Arbeitsplatte so. Mhm. Total schick gemacht, also wirklich ganz toll. Mit Bewegungsmelder im Bad, wenn du reingehst, gehen so ein paar LEDs an und so. Völliger Blödsinn, aber.
Macht ja wurscht. Ja, cool. Aber das klingt ja ganz gut. Und da habt ihr viel Sightseeing gemacht wahrscheinlich, oder?
Genau, wir sind dann rumgelatscht. Es war natürlich typisches Londoner Wetter. Also es hat die ganze Zeit geschüttet. Es war richtig schön kalt. Und durch diese Nasskälte kommt es dir dann noch viel kälter vor, als es eigentlich ist. Also de facto hat es irgendwie so zwischen -1 und +1 Grad gehabt. Aber vorkommen tut es dir wie -8 oder -10, weil es halt permanent nass und windig ist.
Eklig.
Ja, aber hat uns nicht abgehalten. Wir sind da rumgelatscht, haben uns die üblichen Sightseeing-Sachen angetan und jetzt wirst du mir natürlich die Frage stellen, was für Bars ich gewesen bin. Nehme ich mal an.
Na klar.
Aber
in was für Bars warst du eigentlich?
Ja, wir haben 2 Abende Bar gemacht, in die ganz großen, also Artesian oder sowas, da wären wir nicht reingekommen. Also da hätten wir ganz andere Klamotten mitnehmen müssen. Das ist uns dann wahrscheinlich auch zu spät klar geworden. Da hätten wir wahrscheinlich irgendwie Anzüge und die Damen hätten irgendwelche Cocktailkleidchen. Dafür war es auch nicht das Wetter. Und mit den Sachen, die wir bei hatten, haben wir dann gedacht, okay, was ist realistisch, wo können wir hingehen? Sind wir als erstes in den London Cocktail Club, nicht in den Experimental Cocktail Club, da wäre ich natürlich gerne reingegangen, aber das ist ja nahezu aussichtslos, da reinzukommen. Sind wir in den London Cocktail
Club gegangen? Der ist auch mit E zu.
Ja, oder so. Und da war ich sehr überrascht, weil du kommst eine Treppe runter, im Treppenhaus ist alles mit Graffiti besprüht. Unten läuft mega laute Musik, so Partymusik, aber jetzt für jüngere Leute, sage ich mal, jetzt nicht so schlimme 80er oder so, aber halt so Alternative Rock und so Sachen, wo man mitsingen kann, ja. Aber jetzt schon nicht okay. Irgendwie so, was bei uns das Äquivalent zu Neue Deutsche Welle wäre, aber schon so, was weiß ich, so irgendwelche
englischen Schlager.
Ja, Red Hot Chili Peppers und so ein Kram, wo die Leute die Texte kennen. Oder irgendwie ist, wie heißen die? Ja, egal, du weißt, was ich meine. So Partymusik. Und kommst die Treppe runter, kannst als erstes durch so eine Glastür, durch so eine Glaswand schauen irgendwie und siehst, dass da schon Leute auf den Tischen tanzen. Und denkst dir so, oh, was? Das ist jetzt vielleicht nicht so die Art von Barkultur, auf die ich so normalerweise stehe, aber gut, jetzt habe ich mich darauf eingelassen, jetzt gehen wir da mal rein. Dann gehst du da rein. Lässt dir die Karte geben, also beziehungsweise liegt die auf dem Tresen und du merkst schon, hier geht der Punk ab. Also hier sind alle am Rumdancen und Frauen stehen auf den Tischen und es ist ein ganz, ganz langer Bartresen in einem ganz langen Raum und über dem Bartresen hängen lauter von der Decke so mit den Kabeln hängen so Lampen runter, die sehr tief über dem Tresen hängen. Mit großen Schirmen und also aus Metall die Schirme und lange Kabel und die schwingen alle. Die sind alle so am, wie so schaukeln, sind die am Schwingen und du denkst dir, was ist denn hier los? Und wenn du eine Weile zuguckst, stellst du fest, dass eigentlich immer, wenn so eine Lampe stehen bleibt, irgendeiner von den Gästen oder von den Barkeepern der Lampe mit der Hand so einen Schubs gibt, dass die wieder so durch den Raum schwingt. Und das macht natürlich coole Sachen mit dem Licht, weil die Lampen ja nur nach unten rausleuchten. Aber dadurch, dass sie halt schwingen, gehen halt lauter so Lichtkegel durch den Raum, die von diesen Lampen ausgehen, die immer in Bewegung sind. Und permanent sind irgendwelche Leute am Schreien. Und ein paar Sekunden später steigt irgendwie eine Frau vorne aus dem Gastraum einfach auf den Tresen und steht oben auf dem Tresen zwischen den Lampen und tanzt da und schubst dann auch mal die Lampen an. Und die Barkeeper scheint es nicht zu stören, niemand holt sie da runter. Alles geht normal seinen Gang, ein paar Leute jubeln ihr zu und sie tanzt da eine Weile und dann kommt sie wieder runter.
Bitte? Hast du auch auf dem Tresen getanzt?
Nein. Warum eigentlich nicht? Ist eine gute Frage, habe ich aber nicht gemacht. Ich habe an dem
Abend die Beine nicht rasiert.
Vielleicht lag es daran, ja.
Ja gut. Ja, man kann nicht alles haben.
Ja, genau. Außerdem hatte ich meine Tanzschuhe nicht dabei.
Oh, verdammt. Dann wird es natürlich nichts.
Ich konnte es doch nicht wissen. Nee, aber dann gucke ich mir die Drinkliste an und muss sagen, geil. Also wirklich handwerklich sehr ambitionierte Sachen. Tolle Drinks. Dann guckst du auf die Karte irgendwie hier von Employees Only, von Steve, ein paar Drinks auf der Karte.
Apropos. Wir müssen nachher noch über seinen neuen Podcast sprechen.
Okay, aber jedenfalls wirklich ambitionierte Drinks. Ich habe ein bisschen den Barkeeper zugeguckt und den Anspruch, den werden sie auch soweit gerecht. Also die Drinks kriegen sie auch wirklich so hin, dass man die trinken kann und will. Und ja, die, also einfach eine krasse Kombination aus wildester Party und gehobenem Barkulturanspruch. Ziemlich cool. Und ja, dann so Sachen, da gibt es natürlich dann auch so Abschussgetränke auf der Karte, klar. Haben sie so eine Punch Bowl irgendwie. Ist ein großer, gläserner Totenschädel, den du bestellen kannst. Cool. Den machen sie dann voll mit Crushed Ice und dann kippen sie da irgendwas zum Trinken rein. Das ist auch eher belanglos, was da reinkommt. Irgendwie Saft, mit Wodka, mit Saft oder so. Und dann legen sie zwei, also eine halbierte Passion Fruit, ja, so schneiden die so in zwei Hälften und tun die so oben hin über den, also an die obere Kante, wo das Gesicht von dem Totenschädel quasi oben aufhört, an seine Stirn, wenn du so willst, in das Eis rein. Dann nimmt der Typ sich ein bisschen Overproof-Wodka, gießt den in ein Glas, macht den mit einem Feuerzeug heiß oder mit so einem Brenner, ja, macht er das Glas von außen heiß. Dann hält er den Brenner einmal in das Glas, dann brennt der rum. Und dann gießt er den mal so aus einem Meter.
Oder rum?
Rum. Overproof rum.
Okay, weil du Wodka gesagt hast.
Nee, Wodka kommt in den Drink.
Ah, okay.
Dann gießt er das so aus, die brennende Flüssigkeit aus einfach mal so einem Meter Höhe in die beiden offenen Passion Fruits, die da so drin liegen. Und dann hat dieser Skull, der oben quasi durch das Crushed Ice so sein Gehirn oben offen hat, hat dann noch so zwei brennende Hörner vorne rechts und links. Und weil das noch nicht reicht, gießt er sich dann noch den brennenden Rum über die Hände, also über zwei Finger, dann brennen seine Finger, dann zeigt er die noch so ein bisschen rum, so für 2-3 Sekunden, brennend, und du denkst dir so, ey, das muss doch wehtun. Und dann, was du vorher nicht gesehen hast, ist, er hatte die ganze Zeit noch Rum im Mund, macht dann noch so eine Feuerspuckshow und pustet den, einfach gibt so einen Stichflamme in den Raum und dann...
Das ist der Moment, wo ich auch so mal einen Abschlusscocktail bestellen muss, weil das einfach so lustig ist, das zu sehen.
Ja, genau, aber es haben andere Leute genug bestellt. Ich habe da, glaube ich, 4-mal zugeguckt oder so. Es war echt witzig. Ja, und dann kommen andere Barkeeper oder so Barbags angelaufen und der Typ ist gerade dabei, irgendwie ein Old Fashioned zu rühren für irgendwen und irgendwelche komplizierten Grapefruit-Schalen, Zesten-Konstrukte zu basteln, um die an meinen Drink zu stecken. Ein Roselle übrigens von Steve aus dem Employees Only. Ziemlich guter Drink, hat mir gut gefallen. Und während der das macht, kommt der Barback vorbei und gibt dem Barkeeper einen Tequila-Face-Shot und geht dann wieder.
Warum machen wir das eigentlich nicht, wenn wir mal Cocktails irgendwo machen?
Ja, das müssten wir echt mal tun. Aber wirklich mit einer Akribie macht er quasi hohe Barkultur, während um ihn herum das absolute Chaos tanzt. Die Frauen steigen auf den Tresen und tanzen mit ihren hochhackigen Schuhen auf der Stelle, wo er normalerweise seine Gläser hinstellt und seine Sachen zusammenbaut. Und er ist nicht im geringsten abgelenkt, angepisst, irgendwie so, dass er sagt, jetzt geh da mal runter, ich muss hier arbeiten oder so. Nö, dann macht er halt ein Stück links weiter und es passt dann schon. Also eine ganz krasse Mischung aus Barkultur und besinnungslos Party. Also geil gemacht, wirklich geil gemacht. Erinnerte mich so ein bisschen an die Booze Bar in Berlin, weil die auch so wild auf Party gepolt sind. Aber als wir da waren, damals halt nur so Longdrinks gemacht haben, weil es halt BCB-Zeit war und so richtig knallevoll. Das da war ein Freitagabend, glaube ich.
Ja, cool.
Ja, die andere Bar, wo ich war, war dann das komplette Gegenprogramm. Es war 69 Colebrook Row, eine von den ganz alten Londoner Urgesteinen in Sachen Barkultur.
Die haben doch jetzt gerade ein neues Buch rausgebracht, oder?
Das kann sein.
Colebrook, wie heißt das?
Colebrook Row mit Doppel-O in der Mitte. Können wir ja in den Shownotes mal verlinken. Eine ganz tolle kleine Bar. Insgesamt vielleicht 12, 15 Sitzplätze oder so. Jeden Donnerstag und Freitag Live-Piano-Musik. Wir waren an einem Sonntag da, da war es sehr leer. Also ich hatte sicherheitshalber einen Tisch reserviert, aber das wäre eigentlich nicht nötig gewesen. Da gab es auch Live-Musik, ein Herr mit einer Gitarre und ein Herr mit einem Akkordeon saßen da und haben so jazzige Barmusik gemacht, ganz toll. Super Drink-Empfehlung. Okay, cool. Ich bin einfach so entlang geglitten, an der Tatsache, dass ich gesagt habe, ich trinke so Negronis und Manhattans und so, machen Sie mal. Und habe dann drei Drinks gehabt.
Das ist doch eh das Coolste, oder?
Das war super. Die Empfehlungen waren toll. Teile der Drinks kannte ich schon. Also er hat mir zum Beispiel ein Vieux Carré empfohlen. Den habe ich dann auch getrunken, weil ich ihn total selten trinke eigentlich. Jetzt hätte ich natürlich sagen können, ja, Vieux Carré kenne ich schon und so. Aber da kann er ja nichts für, dass ich ihn schon kenne. Und insofern, ich bin einfach nur den Empfehlungen gefolgt und das war ziemlich gut. Ja, schöne kleine Bar, ganz toll. Und was ich im Nachhinein rausgekriegt habe, eine Freundin von uns war in der Gruppe, kam von der Toilette wieder und hat gesagt, oh, die Seife ist so toll, hast du die Seife benutzt? Und ich so, ja, weiß ich nicht, vielleicht habe ich die Seife benutzt, wahrscheinlich, ist mir nichts Besonderes dran aufgefallen. Und dann meint sie, ja, die würde so toll riechen und die wäre so super, die Seife und so weiter. Und dann hat sie wohl sich gemerkt, was sie da für eine Seife benutzen und hat das hinterher gegoogelt, stellt sich raus, die Seife auf dem Klo kostet der kleine Spender, wo die rauskommt, wenn du das so kaufst als Einzelhandelskunde, 30 Euro. Da siehst du dann so die Liebe zum Detail, die da in...
ja, aber das ist
schon abgefahren, oder?
Ja, das ist cool.
Ja, also ich nehme an, dass das im Großhandel wahrscheinlich dann irgendwie günstiger ist oder so, oder ja, aber trotzdem. Also da merkst du dann wirklich, wie in London ist auch das Geld zu Hause. Also das kann man dann auch machen.
Ja, klar.
Ja. Nee, sehr schön. Also ich glaube, ich habe noch nie in 4 Tagen in so vielen Restaurants gesessen. Wir waren dauernd frühstücken, Mittagessen, Abendessen, irgendwas essen in Bars und so. Insofern ja, war es ein teuer, sehr oder? Teures Wochenende, aber auch gut. Hat mir gefallen. Ja, und kommen wir noch zu einem letzten Thema. Achso, ich hatte vorhin erwähnt, das muss ich natürlich jetzt noch auflösen, dass ich bei KDW was sagen wollte. Das gehört auch noch zu London dazu. Natürlich haben die in London diese krassen Kaufhäuser. Und ich meine, man kennt immer so, ja, alle müssen zu Harrods. Es gibt jetzt eine Fernsehserie, jetzt muss ich leider googeln, wie die heißt, über ein anderes Kaufhaus in London, und zwar über Selfridges. Und die Serie heißt Mr. Selfridge und handelt von dem Gründer dieses Kaufhauses. Und ich, ehrlich gesagt, muss ich vielleicht zu meiner Schande oder vielleicht auch nicht gestehen, ich hatte von diesem Kaufhaus vorher noch nie was gehört. Ich war allerdings auch schon 18, 20 Jahre nicht mehr in London.
Wie heißt das?
Selfridges heißt das. Das Kaufhaus. Und die Serie, die es dazu gibt, heißt Mr. Selfridge. Eine britische Dramaserie über den Gründer und diese Gründerzeit quasi, als er das Kaufhaus angefangen hat. Das gibt es immer noch. Das steht da in der Oxford Street, glaube ich, rum, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und oder ich verwechsel es jetzt gerade mit einem anderen, das in der Oxford Street war. Ist aber auch egal. Selfridges findet man schon in London. Und das ist ein absurdes, riesiges Luxuskaufhaus. Das hat irgendwie 4 oder 5 Etagen mit plus Keller und du hast da von jeder erdenklichen Luxusmarke irgendwie da die eigene Abteilung drin. Und besonders begeistert war ich von der Küchenabteilung und natürlich von der Feinkost und Feinkost und Spirituosen, Wein, Champagnerabteilung. Also enorm gut sortiert. Leider, was die Spirituosen angeht, völlig indiskutabel, da irgendwas zu kaufen, weil es einfach Höllenpreise sind. Ich habe teilweise mal so, was man ja eigentlich nicht machen soll, aber das kam mir alles so dubios teuer vor, dass ich dann irgendwann mal mein Handy rausgeholt habe und das dort freie WLAN benutzt habe, um mal zu gucken, was denn jetzt so eine Flasche sowieso Gin bei dem hier Händler, den wir normalerweise hier wählen, kosten würde. Habe ich teilweise festgestellt. Dass
wir bei Barfisch bestellen.
Ja, da habe ich halt festgestellt, dass teilweise die Sachen hier in Deutschland in Euro günstiger sind, als sie dort im Pfund kosten. Und das war der Moment, wo ich dachte, okay, mein Eindruck trügt mich nicht, ich kaufe jetzt hier nichts, aber es ist einfach super gut sortiert. Vielleicht liegt es auch irgendwie an Alkoholsteuern oder so, das weiß ich jetzt nicht. Vielleicht kennt sich da jemand aus, der mir sagen kann, wie die Besteuerung von Alkohol in England ist. Vielleicht hängt es damit zusammen. aber es erinnerte mich so ein bisschen ans KDW und es ging teilweise noch deutlich drüber hinaus. Also du hast dann auch so Abteilungen von Essen, wo du einfach durchläufst und denkst, was zum Geier gibt's hier alles? Und da sitzen dann Leute und futtern irgendwie Kaviar mit Champagner für 150 Pfund für die Kaviar-Portion. Und in der Champagner-Abteilung steht eine 30-Liter-Champagner-Flasche für 59.000 Pfund. Und du dann denkst, was? Das sind, da kann ich einen ganzen Mercedes für mit nach Hause nehmen. Und da gehen dir die Augen über. Und wenn das Wetter draußen eben so beschissen ist, wie es bei unserem London-Ausflug gewesen ist, dann ist das eine gerne genommene Stunde oder zwei, die man sich mal in diesem Kaufhaus umhertut. Bei schön warmer Luft und freiem WLAN kann man da mal die eine oder andere Minute aufwärmen drin.
Das ist so ein richtiges Luxuskaufhaus.
Absolut, ja.
Wie heißt es nochmal? Ich habe schon wieder vergessen.
Selfridges. Selfridges. Ja, okay. Ob die Serie was taugt, das weiß ich nicht genau. Zwei der Damen bei uns in der Gruppe, also sozusagen 100% der beteiligten Damen, gucken diese Serie und finden die ganz toll. Aber das ist jetzt erst, ja, also ich kann es nicht beurteilen, keine Ahnung. Ich gebe das jetzt mal so weiter.
Das ist ja wohl dann mal ein Sehauftrag, oder?
Für dich, ja, du musst es gucken.
Wie heißt die Serie?
Mr. Selfridge. Okay. Ja, keine Ahnung, worum es da genau geht. Wahrscheinlich irgendwie Human Interest oder so.
Gut. Ich war kurz eingeschlafen, was? Wie?
Human Interest Story, vermute ich jetzt. Ich weiß es nicht genau. Ist jetzt vielleicht auch gemein.
Ja.
So.
Gut.
Und dann kommt jetzt noch das letzte Thema. Der Herr Giesbert war tanzen. Es gab ein Turnier. Seid ihr wieder, ja, hast du wieder alles falsch gemacht? Hast du wieder in falschen Reihen gestanden, hast geguckt und hast gedacht, wo sind die anderen alle hin?
Diesmal, das war ja beim Showauftritt, das war echt schlimm. Diesmal ging es eigentlich ganz gut. Das war jetzt das erste Turnier in der Saison, was auch spannend war, weil wir einige dabei haben, die eben noch nie ein Turnier getanzt haben, die das eben noch nicht, diesen ganzen Ablauf kennen. So, du kommst am morgens hin, du machst Stellprobe, du wirst geschminkt, die Haare schwarz, Augen geschminkt und so weiter. Auch für die Jungs, ja. Selbstbräuner. Ich habe immer noch hier, um mich zu sehen. Ich habe immer noch schön braune Arme.
Du, ich musste das Peaks-Bild auf Facebook von dir wieder angucken.
Ich hab extra die Nadel nicht fotografiert.
Ja, ich bin dir auch sehr dankbar. Aber mein
Kopf war vollständig. Weil ich habe mir gedacht, so, der Krüger, der kann das nicht gucken.
Nee, aber das so stimmt. Ich bin dir da auf jeden Fall dankbar dafür, dass du die Nadel nicht mitfotografiert hast. Aber mein Kopf vervollständigt das natürlich trotzdem. Ne? Also. Das Gehirn ist einfach, ich sehe da eine Nadel. Wenn ich an das Bild zurückdenke, dann ist da eine Nadel jetzt.
Da ist keine drauf. Für die Hörer, die das nicht gesehen haben, ich habe gestern irgendwie auf dem Heimweg von der Arbeit ist mir eingefallen, dass bei uns in meinem Heimatort gerade Blutspende waren. Da habe ich mir gedacht, so, du bist zwar total müde und willst nach Hause, aber das ist eigentlich kein Grund, nicht hinzugehen, und bin dann eben ganz tapfer, wie ich manchmal vorgebe zu sein. Zur Blutspende gegangen und habe mir dort schnell mal einen halben Liter abnehmen lassen. Und davon poste ich immer gerne ein Bild. Was allerdings gestern das Problem war, am Tag vorher war eben besagtes Turnier und ich hatte meine Arme und den ganzen Oberkörper mit Selbstbräuner eingerieben. Also Arme außer Hände und das Gesicht auch nicht, damit man eben vernünftig auf die Arbeit gehen kann. Mit langärmlichen Klamotten passt das schon. Aber wenn man dann eben den Arm hochmachen muss zum Blutabnehmen oder Puls, Blutdruck messen und weiß ich nicht, dann gucken die einen oder anderen Ärzte schon etwas seltsam, wenn da braune Arme zum Vorschein kommen.
Und weiße Hände. Ja, wenn es jetzt alles braun wäre, würden sie denken, oh, der war gerade im Urlaub. Aber ja, so ist es ein bisschen seltsam.
Ja, so sieht es halt deutlich nach Selbstbräuner aus. Und, die ersten
und zwar wirklich Teile schlecht angewendet, wenn man jetzt überlegt, dass es... Also, die wissen ja nicht, warum du das gemacht hast, und denken sich dann noch, das ist ja wohl mal das stümperhafteste Selbstbräuner-Attentat aller Zeiten.
Ja, genau. Ja, aber jedenfalls war das dann gestern ganz lustig. Das Turnier lief eigentlich ganz gut. Wir sind ja das Nachwuchsteam, also wo sehr viele Nachwuchsleute unseres Vereins drin sind. Und unser Ziel ist es halt, möglichst vielen Leuten die Erfahrung, erste Erfahrung auf Turnieren zu geben, die Freude, die es macht, diesen Sport auszuüben. Und deswegen haben wir jetzt auch nicht unbedingt mit einem grandiosen Ergebnis gerechnet. Wir sind dann immerhin ins große Finale gekommen, das heißt, wir haben mit den besten 6 Mannschaften uns gemessen und sind dann da 5. geworden, also haben sogar noch ein Team geschlagen und damit sind wir eigentlich ganz zufrieden. Auch die Wertung ist, wir haben von 2 Wertungsrichtern sind wir sogar als 3. bewertet worden. Also kann man nichts sagen, der Weg nach oben ist, oder die Chance nach oben zu kommen, ist durchaus da. Können wir jetzt mal schauen, wie das weitergeht. Was ein bisschen blöd war im ersten Durchgang, ich habe an dem Morgen erst meine Hose erhalten.
Ach, die berühmte Hose, die letztens schon weg war und wo du die alte noch tragen musstest.
Ja, genau. Da gab es jetzt neue, da kam am Mittwoch, hieß es so, ah, wir sind alle Hosen da. Und ich konnte die Hose halt anziehen, ohne den Knopf aufzumachen. Und so eine Tanzhose, die muss halt eher etwas spack sitzen, damit die halt wirklich hält bei allen möglichen Bewegungen, die man da vorgibt zu tun. Und dann wurde noch eine neue geschneidert und per Express aus Bremen wieder zu uns geschickt und die kam dann halt am Sonntag oder am Samstag kam sie an und ich habe sie am Sonntag erhalten. Und dann ist mir halt in der Vorrunde, also im ersten Durchgang, den wir getanzt haben, die Hose etwas gerutscht, sodass ich auch zwischendrin mal kurz meine Dame loslassen musste und die Hose wieder hochziehen musste. Ach je. Da bin ich natürlich in der Pause von allen Leuten, die mich kannten. Und da ich das jetzt schon eine ganze Zeit lang mache, kenne ich den einen oder anderen. Ein oder andere hat mich dann angesprochen und hat gemeint so, ja, was ist denn hier mit deiner Hose gewesen? Geht die jetzt wieder? Und ja, ich habe dann hinten einfach noch 3 Sicherheitsnadeln reingemacht und habe einfach nochmal, weiß ich nicht, 5 cm rausgenommen oder so. Und ja, dann ging auch meine Hose und den Finaldurchgang habe ich ohne rutschende Hose getanzt. Das war ganz schön.
Ganz ohne Hose, so wie du immer podcastest.
Nein, das kann ich nur beim Podcasten machen.
Okay. Sicherheitsnadeln in den Hosen finde ich ja immer so ein bisschen scary, muss ich sagen. Ich habe das zwar auch schon mal gemacht, aber man weiß ja nie, cool. Man weiß nie, was diese Dinger machen. Auch beim, wenn man so irgendwie so an so einem Lauf teilnimmt und hat nicht so ein Startband, wo man das so dran klipsen kann, sondern man macht sich diese Dinger so mit den Sicherheitsnadeln ans T-Shirt. Ich finde das immer so ein bisschen scary. Sicherheitsnadeln, das ist so, wenn die aufgehen und ich die dann im Bauch stecken habe oder keine Ahnung, da habe ich einfach keinen Bock drauf.
Mir ist das beim Tanzen früher einmal passiert. Da ist mir während des Durchgangs die Nadel in der Hose aufgegangen. Aber zum Glück hat sie nach außen geguckt. Aber du tanzt halt echt unentspannt den zweiten Teil.
Ja, vor allem du merkst, die Hose geht auf. Das heißt, diese Nadel ist nicht mehr da, wo sie sein soll. Aber du hast ja keine Zeit zu gucken.
Genau.
Und du weißt, vorne, da ist jetzt irgendwo diese Nadel. Entweder hat sie gleich jemand im Fuß stecken, weil sie auf dem Boden liegt, oder ich habe sie irgendwo stecken.
Genau, im Bauch.
Ja, genau. Super. Nee, man will keine Nadeln in den Hosen. Ja, manchmal muss es sein. Ja, du wolltest vorhin, hast du ganz kurz angedeutet, als ich von der Bar in London sprach, dass du noch irgendwie Steve Schneiders neuen Podcast irgendwie pluggen wolltest?
Genau. Steve Schneider hat ja, ich weiß nicht, die Hörer, die den Cocktail-Podcast auch hören, wir haben ja in der Sonderfolge von BCB, hat Steve Schneider uns einen kurzen Aussprecher gemacht, der ist Barmanager im Employees Only in New York, wohl eine der coolsten Bars in New York. Jedenfalls ist er eine unglaublich coole Sau. Und der hat jetzt einen eigenen Podcast angefangen, alleine, die Steve Schneider Show. Ist ganz praktisch, dass er genauso heißt wie seine Sendung, hat irgendjemand neulich gesagt.
Ja.
Ist sehr lustig. Hast du schon mal reingehört?
Nein, leider noch nicht, aber
ist wirklich sehr lustig.
Werde ich jetzt augenblicklich abonnieren.
Ja, gut. Du hast ja erst 200 Titel, die du noch hören musst.
Dann sind es jetzt halt 230, ist mir doch egal.
Nee, es sind nur 5, die er noch hat.
Ah, das reite ich auf einem halben Samstagvormittag weg.
Ja, es ist halt Steve Schneider, es ist jemand, der sich gerne selber reden hört, es ist jemand, der sich gerne selbst präsentiert, aber der auch unglaublich viel Erfahrung in Barkultur, im Bartender-Sein, im Blick hinter die Kulissen hat und sich nette Interviewgäste einlädt und mit denen einfach ein bisschen über die Barszene, über das, was sie erleben, plaudert. Wirklich eine sehr schöne Sendung. Er gibt viel Gas, macht echt Spaß zu hören. Also kann ich wirklich empfehlen für Leute, die Bar interessiert sind.
Themenspektrum und Folgenlänge?
Folgenlänge so 35 Minuten bis eine Stunde ungefähr. Bisschen länger sowas.
Okay.
Und Themen irgendwie alles barrelevante, ein bisschen Industrie auch. Also er hat natürlich irgendwie hier den einen oder anderen Brand Ambassador. Also die erste Folge hat er den von, da war Javier Padovani früher, ganz früher.
Hendrik?
Monkey Shoulder.
Monkey Shoulder, ja.
Monkey Shoulder, den hat er da und ist aber, man merkt halt, die beiden sind befreundet. Es ist nicht so, er hat sich da halt jemanden aus der Industrie geholt, sondern er hat sich halt einen Kumpel geholt, mit dem er einfach mal eine Sendung aufnimmt, die plaudern, die Witze machen, die auf gemeinsame Vergangenheiten, die sich über Themen unterhalten, die ihnen in der Vergangenheit passiert sind. Also so, weißt du, wenn wir beide uns unterhalten und ich erzähle dir von einem Bar-Event, was ich gemacht habe, aber wir beide hätten halt schon 15 Jahre Bar-Erfahrung. So ist es ungefähr. Die plaudern halt so plaudern halt. Und natürlich wird die eine oder andere Industriespirituose ein bisschen was schon geplagt, ja, aber nicht unangenehm.
Okay, klingt cool, werde ich abonnieren.
Ja, also, ja, und er hat halt eine ganz unglaublich coole Art, das zu moderieren. Ein bisschen
angenehm. Ja, darauf bin ich eigentlich
am meisten gespannt. Und er ist stolz auf Marine Corps.
Ja, gut, das nervt ein bisschen, aber ich habe ihn ja auch kennengelernt. Ich bin ja damals mit dem Mikro direkt auf ihn zugestürmt und habe ihn quasi diesen Aufsprecher aus dem Kreuz geleiert. Und ich muss schon sagen, er ist eine coole Socke. Und die zwei Talks, die wir von ihm gehört haben.
Genau, und da hat er es uns ja auch erzählt. Da hat er gemeint,
stimmt, da hat er gesagt, cool. Ja, ihr habt einen Podcast, cool, ich will auch einen machen, genau.
Genau, ich bin dabei, einen vorzubereiten und jetzt halt zum Jahreswechsel hat er einen gemacht und angefangen und lädt sich da halt die Leute ein und wirklich.
Genau. Sehr und er hat ja quasi bei uns gesehen, wie einfach das ist. Man hält einfach jemandem ein Mikro hin und schon geht's los. Schon ist man im Podcast. Manchen Leuten hält man auch ein Mikro hin, die sind dann nicht im Podcast, weil man die Aufnahmetaste nicht drückt. Aber das ist eine Geschichte. Ja, darauf noch ein Whistlepick. So, das soll es dann gewesen sein für die 79. Folge?
79.
Unseres kleinen, lustigen Podcast-Experiments.
Noch 21 Folgen und wir sind bei der 400.
Ja, aber nur noch 8 Folgen und das ist die 400. Audiodatei auf diesem Feed. Denn es gab ja diverse Sonderfolgen und so weiter. Insofern kann man darüber diskutieren, was denn jetzt wirklich die 400 ist. Aber das machen wir jetzt nicht hier und nicht jetzt, sondern wir sagen, schreibt Kommentare, klickt alle möglichen Buttons, die ihr findet und bewertet uns gerne bei iTunes oder sonst wo. Neulich haben wir eine Bewertung auf podster.de erhalten. Ich war kurz erschrocken. Ist wie wenn so ein Zombie aus dem Grab steigt und irgendwie kommt und sagt, hier, hallo, ich lebe auch noch. Ich dachte, podster.de ist irgendwie mehr oder weniger out the door, aber nö, gibt's offensichtlich noch. Genauso wie es in Stefans Flasche noch Nachschub gibt, sehe ich gerade.
War auf podster.de war positiv oder war eher so?
Ja, da kann man so, da konnte man. Nee, da konnte man, da kann man immer so Sterne, konnte man da früher vergeben. Du kannst so einen Kommentar schreiben und dann kannst du sagen, ob du mit dem Kommentar ein oder zwei Sternchen vergeben möchtest. Und zwei Sternchen ist das Höchste und einer ist so okay und null ist halt nix. Und es war einfach zwei Sternchen und da stand drin, ist irgendwie verdient oder so ähnlich. War ganz kurz, waren nur irgendwie so drei Wörter. Aber ich kriegst dann so eine Mail und ich sehe so, podster.de, hallo, was, wer, wo? Ach ja, stimmt, da haben wir uns auch mal angemeldet. Das war mal so eine semi-wichtige deutsche Podcaster-Community-Webseite.
Was ist jetzt? Gibt es in Deutschland eine wichtige Podcaster-Community-Webseite?
Also es gibt natürlich das, wo sich die Macher sozusagen gegenseitig austauschen, das Sendegate, was glaube ich durchaus auch für Hörer offen ist, aber im Moment eine sehr technische Diskussionsplattform ist, wenn man sich irgendwie darüber echauffieren möchte, dass irgendwie, keine Ahnung, technisch irgendwas fehlerhaft ist. Das Sendegate regt auch durchaus an, über Inhalte zu diskutieren. Im Moment findet das da, soweit ich das sehe, noch nicht so richtig viel statt. Ich habe jetzt aber auch schon ein paar Tage nicht mehr reingeguckt. Vielleicht tue ich der ganzen Sache auch Unrecht. Ansonsten wüsste ich jetzt gerade nicht. Nee, also im Moment ist immer noch
das. Eine Hörer-Community gibt es nicht, oder?
Naja, die Communities sind ja auf den Seiten selbst, ne? Der einzelnen Sendungen. Das ist ja auch okay so. Ich meine, ich würde jetzt unsere Community auch nicht unbedingt auslagern wollen nach irgendwo. Ich finde es schon ganz okay, dass ihr alle auf sneakpod.de zusammenkommt und da diskutiert. Man hat ja schon so eine gewisse Aufteilung, dass dann manche Leute auf Facebook diskutieren und manche dann es halt nicht sehen, weil sie nicht bei Facebook sind. Das ist schon schöner, wenn sie alle einfach zusammenkommen.
Ich freue mich jedes Mal, wenn wir einen Kommentar kriegen, auch wenn es so einer ist wie vor, ich glaube, 2 Wochen, wo jemand was zu deinem Raspberry Pi geschrieben hat und ich fast kein Wort verstanden habe von dem, was da drin stand. Dir so, ja, du musst dann hier Dev 0 irgend bla bla bla, hier so und dann das und worum geht's? Wovon? Ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Mhm.
Ich schon. Und ich habe ihn mittlerweile auch ans Booten gekriegt. Ich weiß ehrlich gar nicht mehr, habe ich in der Sendung über den Raspberry Pi geredet oder habe ich nur im Stream in der Pre-Show über den Raspberry Pi geredet?
Nee, das du hast doch in der Sendung. Nee.
Okay,
da kamen ja mehrere Kommentare.
Ja, es hätte ja sein können, dass alles noch Stream-Hörer waren.
Nee.
Okay. Ja, also ich habe das alles zur Kenntnis genommen, aber durch die Vorbereitung der London-Reise und diverse anderer Umwürfnisse hier in meinem Leben, die jetzt nicht hierher gehören, bin ich noch nicht dazu gekommen, mich weiter mit dem Ding zu befassen. Aber ich glaube, ich hatte da in der Pre-Show gesagt, dass ich die Kiste noch nicht zum Booten gekriegt habe. Das hat sich mittlerweile geändert. Ich hatte da tatsächlich schlichtweg Images benutzt, die nur Raspberry Pi 1 kompatibel sind und demzufolge einfach nicht funktionieren konnten auf meinem Zweier. Und das Betriebssystem meiner Wahl ist noch nicht für 2 rausgekommen. Also die haben sie irgendwie noch nicht hingekriegt, das anzupassen. Und da ich gerade eh keine Zeit habe, warte ich jetzt noch kurz. Das kann nicht mehr lang dauern, bis sie das hingekriegt haben.
Okay.
Und dann geht das weiter.
Wenn jetzt jemand nach Umwürfe googelt, dann findet er diese Sendung. Ich habe es direkt mal in den Text reingebaut.
Ein sehr sinnloses
Tag,
aber schön.
Ja. Mir fällt da ganz kurz noch was ein, über das wir noch ganz kurz reden. Am Montag vor einer Woche war Rhein-Main-Podcaster-Workshop-Treffen-Meeting.
Ja, Stammtisch, würde ich sagen.
Stammtisch. Ich lag leider mit Migräne im Bett. Wie war's?
Ich war ein bisschen spät dran. Es war der Tag, wo ich aus London zurückkam. Unser Flieger hatte 3,5-4 Stunden Verspätung oder so.
Ach du
Kacke. Weshalb ich den ganzen Tag, es fühlte sich zumindest so an, wie den ganzen Tag am London Heathrow Queen's Terminal, Terminal 2, the Queen's Terminal, zugebracht habe.
War sie da, oder?
Ich hoffe nicht. Nee.
Ausnahmsweise mal nicht.
Nee. Es ist nur voll mit wartenden Leuten und speziell einigen schwäbischen Mitreisenden, die bei 3,5 Stunden Verspätung schon den Weltuntergang ausrufen und in der Schlange irgendwie 5 Leute hinter dir stehen. Also in dieser Schlange, wo du dann irgendwie dich an den Lufthansa-Schalter anstellst, um mal nachzufragen, was denn jetzt so los ist und ob es mal mehr Informationen gibt, als einfach nur, dass da Delayed auf der Anzeige steht. Das dann schon irgendwie so immer, diese Anzeige war witzig, die verschob den Flug immer so um 50 Minuten weiter nach hinten. Und immer wenn dann die Zeit erreicht war, wo es dann so gesagt, a gate will be announced at, und dann stand da eine Uhrzeit, und dann denkst du, ja, okay, jetzt ist es dann soweit, jetzt wird das Gate announced und dann ist es 1 Minute drüber, dann ist 2 Minuten drüber und dann ist ja, wenn sie da schon hinschreiben, dass sie um 12.55 Uhr das Gate announcen, ja, nicht irgendwie 13 Uhr, sondern 12.55 Uhr und dann stehst du da und dann ist es 12.58 Uhr und das Gate ist immer noch nicht announced und dann bildet sich da so eine Menschentraube vor diesem Display und dann springt es einfach um auf delayed 13.50 Uhr. Und dann denkst du, weil, wie jetzt? Zum zweiten Mal delayed so. Und dann geht's um 13.50 Uhr, macht's dann dasselbe nochmal und dann gehst du dann irgendwann mal zu dem Schalter und fragst dann mal nach, ob wie oft sie das Spiel noch treiben wollen oder ob es da irgendwelche anderen Möglichkeiten gibt. Aber die meisten Leute total ruhig und gelassen, nur die Schwäbinnen nicht, die hat da rumgekeift und ich dachte echt so, das ist der prototypische Beweis, warum die Deutschen im Ausland so einen schlechten Ruf haben.
Yeah, unser Ruf wurde gefestigt.
Die mit einer Stimmlage, wo mir die Ohren rausfliegen, schreit sie da rum und regt sich über alles mögliche auf. Und es hat halt geschneit in Frankfurt, weshalb die Flugzeuge, mit denen wir hätten zurückfliegen sollen, gar nicht erst aus Frankfurt gekommen sind. Da kann dann halt auch nichts zurückfliegen, wenn nichts kommt. Ja, und
das ist eigentlich ziemlich einfach. Ihr hättet euch einfach genüsslich im Queen's Terminal einen reintun können und es wäre erledigt gewesen.
Ja, ich bin dann Sushi essen gegangen und so. Also man kriegt die Zeit da schon rum. Also solange man noch Geld hat und man kann ja dann zu diesem Lufthansa-Schalter gehen und sagen, hier, wir sind jetzt so und so lange verspätet, dann kriegst du da so einen Essensgutschein und dann kannst du weiterfuttern. Also
echt?
Ja, da ist dann nicht besonders viel wert, aber für irgendeine Kleinigkeit, wo du dich erstmal wieder anstellen musst, dann musst du die aussuchen, dann musst du die kaufen, dann musst du dich irgendwo hinsetzen und das essen, und dann ist schon wieder eine halbe Stunde rum. Das, cool, das kriegst du schon, totgeschlagen.
Ich sollte auch mal irgendwo hinfliegen, wo ich Verspätung habe.
Ja, wenn sie es nicht aufs Wetter schieben können, kriegst du sogar ab 2 Stunden eine Entschädigung. Leider konnten sie es aufs Wetter schieben, weil es halt schon neite. Aber das ist dann höhere Gewalt, da steht dir dann keine Entschädigung zu.
Na gut, aber immerhin haben sie dir was gegeben.
Ja, aber ich kam dann noch an bei dem Podcaster-Stammtisch.
Ist
jetzt nichts Spektakuläres passiert. Wir haben uns wieder mal zusammengesetzt. Wir haben ein bisschen weiter geplant, ob wir mal einen Rhein-Main-Podcaster-Workshop planen. Das werden wir auch tun. Der wird dann irgendwann, im Moment ist es, glaube ich, Juni angepeilt. Oder war es Juli? Weiß ich gerade nicht genau.
Das wandert ja immer weiter nach hinten.
Ja, im Mai ist ja dann erstmal Podlove-Workshop in Berlin und Republika, und Leute, die da hinfahren, wollen vielleicht nicht gleich eine Woche später direkt schon wieder dasselbe nochmal tun. Okay. Insofern ein bisschen Lücke lassen wollte man da. Termin steht noch nicht genau fest, aber Räumlichkeiten gibt es mittlerweile. Die sind wohl im Moment noch in der Rohbauphase, aber kommen dann hoffentlich bis dahin in die Gänge. Und jetzt ist halt die Frage, dass wir das nächste Mal Stammtisch vielleicht dafür benutzen, so ein bisschen in die Planungsphase einzusteigen. Also das mit dem Kennenlernen haben wir jetzt mal geschafft soweit. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir da eigentlich veranstalten wollen. Dass wir mal so eine Frankfurt.
Waren wieder die gleichen da, die man schon kannte, oder?
Zum Teil neue Leute, zum Teil dieselben Gesichter. Ich würde mal sagen, irgendwie 30% neue Gesichter. Rest bekannt.
Okay. Waren hier die aus Mainz wieder da?
Nein, zumindest nicht, als ich da war. Ich bin aber echt so über 1,5 Stunden zu spät gekommen. Also keine Ahnung, wer am Anfang noch da war, das weiß ich nicht.
Ach so, ja, okay.
Ja, so war das. Jetzt würde ich dann aber einen Deckel drauf machen.
Ja, bevor hier die Sendung noch
ausfasert.
Ausfasert?
Ja, also
in so erst eine Stunde.
So wegbröckelt. Ja, aber unsere Themen sind schon vor 40 Minuten ausgegangen. Außerdem habe ich
du moderierst jetzt ab. Tschüss.
Ja, in der Nacht, wo ich Gone Girl geschaut habe, habe ich nur 3,5 Stunden geschlafen. Deshalb, ich habe noch so ein bisschen Jetlag davon. Und deshalb, vielleicht bin ich deshalb jetzt so sendungsmüde und bettgeil. Und mit diesem Wortkonstrukt entlasse ich euch in die Nacht.
Das ist ein super Tag.
Tschüss.
Tschüss.